Ein fröhliches Hallo an alle Personen an den Endgeräten und herzlich willkommen zur Schildshow mit Professor Pietres. Ihr hattet den Wunsch, dass ich euch den Rechtsruck irgendwie mal ein bisschen herleite und selbstverständlich machen wir das in verschiedenen Teilen, auch im historischen Abriss. Ihr findet mich auf TikTok, Instagram, Threads, YouTube. Und wenn alles klappt, wird dann der komplette Beitrag dann auch auf Spotify und Amazon Podcasts zu finden sein, je nachdem, wie ich zurande komme. Dazu habe ich noch mein GoFundMe für den Fall, dass mir jemand einen Kaffee ausgeben möchte. Damit steigen wir ins Thema ein und dann sind wir auch gleich bei dem Thema, warum ich denn bei diesem ganzen Wahlkampf nichts gesagt habe. Denn der Drops ist erst gelutscht, wenn der Hund kotzt oder wie das auch immer heißt. Denn hier in Berlin, ich stelle mich jetzt mal dumm, Rechtsruck, was für ein Rechtsruck? Ich habe hier keinen Rechtsruck. Bei uns in Berlin liegt auf dem ersten Platz die Linke, auf dem zweiten Platz die CDU und dann kommen die Grünen und dann die ganzen anderen unwichtigen Parteien. So, jetzt sagt der eine oder andere, naja, das liegt doch ganz doll bestimmt an diesen ganzen Demonstrationen dagegen rechts und so und überhaupt wegen der Brandmauer, zu der wir dann in den anderen Teilen auch nochmal kommen werden. Aber nein, das Wahlergebnis in Berlin ist auch ein Ergebnis von Berliner Abläufen. Denn wenn hier jemand rasiert wurde in Berlin, dann ist das die SPD. Und wenn sich hier jemand überhaupt behaupten musste, um auf dem dritten Platz zu landen, dann waren das die Grünen. Also hier, um das nochmal ganz klar zu sagen, Friedrichshain-Kreuzberg ist gefallen an die Linke und Neukölln, eine ehemalige SPD-Hochburg, ist gefallen an die Linke. In Pankow war es am knappsten zwischen Grünen und Linken. Und auch in Mitte mussten die Grünen bangen, ob sie überhaupt das Direktmandat bekommen. Es ist dann nicht an die Linke gegangen, sondern an die Grünen. Und diese ganze Entwicklung hat nichts mit links oder rechts zu tun oder mit Brandmauer oder mit Islamismus. Es hat damit zu tun, dass wir hier in Berlin absolut eine Filzproblematik haben und dieser Filz ist SPD, Rot und Grün. Dann benehmen sich diese verfilzten Leute wie Sau, dazu komme ich auch gleich nochmal. Und dann haben wir da ganz klar eine Kürzungsdebatte. Wir haben hier in Berlin ganz klar eine Haushaltsdebatte und diese Problematik wurde angesprochen von der Linken und der CDU. Also Gregor Gysi von der Linken hat gesagt, die Verwaltung hier in Berlin ist eine Katastrophe. Und der andere Halbsatz kommt von einem Stefan Evers, dem Finanzsenator von Berlin, der hat gesagt, das Geld wurde für sinnlose Bauprojekte rausgeworfen und jetzt ist das Geld weg. Und alle in Berlin haben gesagt, ja, da haben die Linken recht und da hat die CDU recht. Und im Vorlauf hatten wir da auch ganz klar nochmal die Affäre Gelbhaar, ne, wo dem Gelbhaar, dem eigentlichen Direktkandidaten der Grünen in Pankow, da irgendwelche Übergriffe angedichtet wurden von irgendeiner schierigen Kresse von den Grünen aus Friedrichshain-Kreuzberg, die ja auch gesagt hat, dass sie autistisch ist. Ne? Also solche Leute, die sich da irgendwelche Krankheiten andichten, gibt es auf der linken Seite wie schierigen Kresse oder auf der rechten Seite wie Elon Musk. Das ist genau dasselbe. Ich hatte gedacht, weil Pankow solltest du nicht unterschätzen, die waren mal SPD, die waren mal Linke, jetzt sind sie Grüne. Ich dachte eigentlich eher, dass die dann irgendwie an jemand anderen fallen. Aber das dicke Ding war dann, dass Friedrichshain-Kreuzberg gesagt hat, kein Bock mehr auf diese ganze Sektiererei, denn Friedrichshain-Kreuzberg ist ganz klar, das weiß, glaube ich, jeder in der Republik, das weiß jeder, das ist die Sektenhochburg überhaupt im ganzen Land. Zu der Thematik kommt auch, dass wir aktuell einen Streikwinter haben. Nicht hatten, sondern immer noch haben. Also mir fällt aktuell keine Ecke ein in Deutschland, wo nicht gestreikt wurde. Und hier in Berlin hat die SPD es nicht geschafft, sich einheitlich wie ein Mann hinter die Streiks, hinter die Gewerkschaften zu stellen und zu sagen, ja, das finden wir gut. Vielmehr gab es mehrere Stimmen bei unterschiedlichen Streiks aus der SPD, die diese Streiks kritisiert haben. Also nochmal zum Kontext, SPD, so Arbeiterpartei, Arbeitnehmerpartei, hat die Streiks und die Gewerkschaften kritisiert. Also so, da können die gleich sagen, ich möchte übrigens nicht gewählt werden. Das Ganze wird dann dadurch abgerundet, dass der Typ da in München, der Afghane, der ist nicht in irgendeine Versammlung reingebrettert. der ist in eine Verdi-Versammlung reingebrettert, der ist in eine Gewerkschaftsversammlung reingebrettert. So, also ein Afghane brettert in eine Gewerkschaftsversammlung rein, das habe ich ja jetzt dreimal gesagt. So, liebe SPD und Grüne und auch Linke, auf welche Seite stellt ihr euch jetzt? Auf den hypothetischen syrischen Arzt, der jetzt mit dieser Situation eigentlich gar nichts zu tun hat und den ihr immer beschwört, oder auf die Seite eurer Verkäuferin? Auf die Seite des hypothetischen syrischen Arztes, der da irgendwo rumsteht und der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Also auch hier die Aussage, ich möchte bitte nicht gewählt werden. Und der Zuckerguss über dieser ganzen Sache ist dann, dass nachdem das ganze Geld für irgendwelche dummen Bauvorhaben ausgegeben wurde, also hier als Vergleich einfach mal, also die BVG fordert gerade 250 Millionen Euro. Der RBB hat unter seiner herbeigelobten Hannoveraner Chefin 311 Millionen Euro für irgendwelche dummen Bauvorhaben ausgegeben, verpulvert, verbrannt, und so läuft das nur hier. Und nach dieser ganzen Sache beleidigt der Olaf Scholz meinen Kultursenator besoffen de facto ganz klar als Quotenneger. Und der Kultursenator ist hier irgendwie auch so ein bisschen der letzte Arsch im Glied, der sparen muss, weil das Geld nicht da ist. Und das wird selbstverständlich hier in Berlin sehr wohl zur Kenntnis genommen. Erst recht, da wir mit diesem ganzen bundespolitischen Zirkus hier auch ein bisschen direkter konfrontiert sind als meinetwegen Leute in Rheinland-Pfalz, Thüringen oder sonst wo. Und während der besoffene Olaf meinen Senator als Quotenneger bezeichnet, das war nicht die wortwörtliche Aussage, das war aber der Kontext. Ganz klar, keine Diskussion. Auf jeden Fall vergisst der besoffene Olaf da irgendwie, dass er da in seiner Heimatstadt Hamburg eine Aydan Özeguz hat, also so eine ganz klare Schaufenstermigrantin, nur haut die einen Spruch nach dem nächsten raus. Also sie verteidigt die Kinderehe, sie erkennt den Völkermord an den Armeniern nicht an, sie schaltet sich schützend bei Salafisten ein und dann faselt sie noch irgendetwas von Zionismus, während sich Israel verteidigt. Keine Angst, zu diesen Themen kommen wir alle in den späteren Teilen. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat auch Hamburg jetzt blaue Flecken. Und wenn die AfD irgendwie mal Zeit hat, sollte sie Dankeskarten nicht an Friedrich Merz oder irgendjemand anderen senden, sondern an solche Leute, die genau dasselbe Gedankengut wie Attila Hildmann, Akif Pirinci oder Mesut Özil verbreiten. Das ist ganz klar tiefer türkischer Nationalismus, und da brauchst du dich über die Wahlergebnisse eigentlich auch nicht wundern. Bei der Frage, haben wir einen Rechtsruck in Deutschland, klären wir jetzt erstmal, was ist überhaupt links, was ist überhaupt rechts, was ist eine Nation, was ist Nationalismus, was ist Patriotismus. Das heißt, wir gehen jetzt in den historischen Abriss. Dafür muss ich einfach nur ins 19. Jahrhundert gucken. Da geschehen alle entscheidenden Dinge. Weiter ziehe ich den historischen Rahmen jetzt nicht, weil sonst sind wir wieder bei der suebischen Wahrsagerin in Ägypten und bei Bayern kurz nach dem Fall des Römischen Reiches, und das führt zu weit. Ausgangspunkte der Nationalbewegungen, Plural, in Europa, also komplett, egal ob jetzt Deutschland, Spanien, Italien, das sind die Napoleonischen Kriege, die 1806 dann auch ganz klar das Heilige Römische Reich deutscher Nation beenden. So, jetzt klären wir noch mal kurz, was war denn das Heilige Römische Reich deutscher Nation? Es war keine Nation, es war unterm Strich eine mittelalterliche NATO, ein Verteidigungsbündnis, was sich nach den Einfällen der Ungarn im 10. Jahrhundert gegründet hat und dann gesagt hat, okay, wir passen aufeinander auf. Diese Aufgabe konnte dann der Kaiser, der oberste Verteidiger, nicht mehr irgendwie wahrnehmen, und deswegen hat dann der gute Franz die Krone abgelegt. Während der Napoleonischen Kriege geschehen zwei entscheidende Dinge. Zum ersten gründen sich hier die ersten deutschen Königreiche. Und es müssen jetzt alle damit leben, dass es Preußen zu diesem Zeitpunkt schon gibt. Damit bin ich als Preuße jetzt auch irgendwie fein. Wie dem auch sei, das erste Königreich, was sich dann 1805, also schon vor dem Fall des Heiligen Römischen Reiches, gründet, auch so als Marionette von Napoleon, das ist Württemberg. Bayern, Sachsen, Hannover ziehen dann nach, aber Württemberg ist dann das erste der fünf Königreiche, die es im 19. Jahrhundert auf deutschem Boden gibt. Diese Königreiche sollten sich bis 1918 halten. Also hier auch nochmal zur Erinnerung, also diese ganzen Monarchien, diese ganzen Königreiche, Herzogtümer, Fürstentümer, was auch immer, das hält sich bis 1918. 1918 treten 22 Monarchien ab und nicht nur eine. Von dieser Sachlage kannst du auch schon mal einen ersten Lehrsatz ableiten, und zwar den Lehrsatz: Der größte Patriotismus, egal wo auf der Welt, ist immer noch der Lokalpatriotismus. Also erst meine Stadt, mein Kiez, mein Block und dann der ganze andere. Und damit kannst du eigentlich auch beide Seiten schön ärgern. Also egal, ob jetzt die Rechte oder die Linke. Die Rechte möchte ja auch immer eine Leitkultur haben, ne, so die alle irgendwie befolgen. Und die Linke möchte, dass alle Arbeiter der Welt sich irgendwie vereinigen. So, Leitkultur. Welche Leitkultur denn jetzt? Franken, Sachsen, Schwaben, Bayern, Preußen. Als Bonus gibt es hier, dass sich das Preußische auf das Slawische raufsetzt. Also so, da haben wir auch schon mal unterschiedliche Ebenen. Das heißt, das zerfällt. Diese ganze Leitkulturdiskussion zerfällt auch deswegen, weil wir wissen, wie es ausgeht. Denn wir hatten diese Leitkultur im 19. Jahrhundert auch unter Bismarck. Und zwar ist den Kulturkampf, das war ganz klar eine Retourkutsche für den 30-jährigen Krieg. Also diesmal haben die Protestanten dann gesagt, so, haha, wir machen alles so, wie wir das wollen. Und die Katholiken werden untergebuttert, was dann auch ganz klar bestimmte Fluchtströme verursacht hat, runter nach Lateinamerika in den Jahren 1848 rund um die Revolutionen. Die zweite entscheidende Sache während der Napoleonischen Kriege, die für uns als Nation, als Deutschland wichtig ist, das ist das Lützow-Korps. 1813 benannt nach seinem Anführer Freiherr von Lützow, und hiervon leiten sich explizit die deutschen Farben ab. Schwarze Uniform, rote Federchen oder wie das auch heißt, also da gibt es ja auch unterschiedliche Bezeichnungen, und dann goldschimmernde Messingknöpfe. Das Lützow-Korps war die erste Armee, die erste Einheit, wo Teilnehmer aus den unterschiedlichsten deutschen Landen zusammengekämpft haben. Also egal ob aus Hessen, Preußen, Rheinland und so weiter und so fort. Das ist die erste deutsche Armee. Davor warst du Preuße, Hesse, Bayer und so weiter und so fort. Militärisch war das Lützow-Korps unwichtig, also unter ferner liefen, aber aufgrund dieser Mischung, dieser ersten deutschen Mischung, ist das Lützow-Korps ideologisch ein unglaublich wichtiger Eckpfeiler für die deutsche Geschichte. Und die Mitglieder dieses Lützow-Korps waren zu großen Teilen entweder Handwerker oder Studenten. Und nach den Napoleonischen Kriegen tragen dann halt die Handwerker und die Studenten diese gemeinsame deutsche Idee mit diesen gemeinsamen deutschen Farben hinaus überall in die deutschen Lande. An diesen deutschen Farben wird ideologisch natürlich dann in allen Ecken von Deutschland irgendwie rumgelutscht, schwarz, rot, gold. Und da hat jeder irgendwie einen anderen Spruch dafür, weil wir sind hier Deutschland und wir können uns auf nichts einigen. Und ich kenne irgendwie den Spruch: aus dem Dunkel der Knechtschaft durch blutige Schlachten zur goldenen Freiheit. So, und jetzt klären wir einfach mal diese drei Farben. Können wir das irgendwie auch irgendwie auf drei Eckpunkte irgendwie runterbrechen, ohne irgendwie großes moralisches Tamtam? Genau wie alle anderen deutschen Bewegungen, sei es jetzt die Bauernkriege oder sei es die Reformation, ist dann auch diese, ich sag jetzt mal 1848er Bewegung, ist das eine Bewegung von unten gegen oben. Das Deutsche ist explizit keine ethnische, keine völkische Identität, es ist eine politische Identität. Wir hier unten gegen die da oben. Und somit kannst du auch dann diese Bewegung in drei Eckpunkte zusammenfassen. Erstens keine Fremdeinmischung, also erstmal so dieses ganze Ding, diese ganze Bewegung gründet sich halt ganz klar während der Napoleonischen Kriege, wo der Franzose vor der Tür steht und nicht der Russe. Auch die Gründung vom Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation, erfolgt aufgrund der Einfälle der Ungarn. Und hier kannst du auch wieder sagen, keine Fremdeinmischung. Auch die deutschen Einigungskriege haben das Ziel, Dänemark, Frankreich und Österreich rauszukicken, damit man dann sich um seine Sachen kümmern kann. Zweitens, keine Feudalherrschaft, also keine Sippenherrschaft. Ich sage es hier klipp und klar, Bismarck hätte sich eher die Regenbogenfahne irgendwie aufgehängt als Schwarz-Rot-Gold, weil Schwarz-Rot-Gold richtet sich explizit gegen Feudalherrschaft, gegen Sippenwirtschaft. Drittens, Amtssprache ist Deutsch. Und auch das ist ganz klar in der Tradition von wir hier unten gegen die da oben. Es wird Deutsch gesprochen, also Volkeszunge, und nicht Lateinisch, nicht Französisch, nicht Altgriechisch. Es wird ganz klar kein feudales Gelaber irgendwie abgeliefert, sondern so gesprochen, damit das ganze Volk es auch versteht. Jetzt die Frage, wie waren denn so die Leute vom Lützowchor überhaupt drauf? Waren die links, waren die rechts, waren die konservativ, waren die liberal? Und da suche ich mir jetzt drei Beispiele raus. Da hätten wir zum ersten den Friedrich Fröbel, den Begründer des allgemeinbildenden Kindergartens für Mädchen und Jungen. Ein absolutes Sonnenscheinchen, eine der Personen, über die ich nichts Negatives finden kann. Für den Fall, dass irgendjemand da mal irgendwie was lesen sollte, dass da irgendwie rumgedoktert wird an Friedrich Fröbel. Nein, also so der Typ ist absolut unbehaftet und der gründet dann halt, nachdem er halt da gegen die Franzosen gekämpft hat, gründet er mit seinem Schatzi-Spatzi den ersten allgemeinbildenden Kindergarten überhaupt auf der Welt. Dann haben wir da den Tonvater Jahn, der biografisch als gesetzter Konservativer anfängt, aber der steigert sich immer weiter in diese nationale Idee rein und wird irgendwann das, was wir heute als Reichsbürger bezeichnen, also so, der wird irgendwann am Ende seines Lebens selbst den Konservativen zu rechts und wird dann auch irgendwie ein bisschen enteignet vom preußischen Staat, weil er da mit seinen Tonvereinen da auch ganz klar nochmal die nächste Revolution irgendwie starten will. Zu guter Letzt hätten wir da noch den Jäger August Renz, beziehungsweise die gute Dame Eleonore Prochaska, also eine Frau, die sich als Mann ausgegeben und verkleidet hat, um gegen Napoleon zu kämpfen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen dieser Art während der napoleonischen Kriege. Ich habe also von Anfang an alles mit dabei, von ganz da links bis ganz da rechts. Gleichzeitig ist der Wohlfühlfeminismus hier in keinster Weise am Start. Das Fehlen des Wohlfühlfeminismus hier ist für mich auch als Berliner gerade aktuell, denn wir hatten vor 2 Monaten ungefähr einen Pressesturm im Wasserglas, wo die IHK das Ende des Frauentags irgendwie gefordert hat. Daraufhin meinte die SPD-Senatorin Kanzel Kieseltippe, naja, nee, dieser Frauentag, der geht ja auf einen Aufstand 1857 irgendwie in Amerika zurück. Nein, geht er nicht. Diese Legende wurde übrigens auch widerlegt. Der Frauentag geht explizit auf die Erhebung der verarmten Bauersfrauen, also der verarmten Soldatenfrauen in Russland 1917 zurück und hat deswegen den Kaiser gestürzt. Und deswegen mache ich das jetzt auch hier irgendwie alles. Und rate doch mal bitte, wer mich immer schön höflich und sachlich korrigiert, wenn ich einen Flüchtigkeitsfehler mache in historischen Sachen. Die CDU. Das Praktische daran, dass ich diesen längeren Beitrag, den ich dann am Ende zusammengeschnitten auf YouTube, Spotify, Amazon Podcast draufladen werde, erst in Stücken veröffentliche, ist ja, dass ich zwischendurch dann auch auf Fragen und Anregungen eingehen kann, und das machen wir jetzt einfach mal. So, erstens, die deutsche Staatskontinuität fängt immer noch nicht 800 mit der Kaiserkrönung von Karl dem Großen an. Sie fängt immer noch entweder mit dem Vertrag von Verdun von 843 an oder mit der Kaiserkrönung von Otto dem Großen 962. Ich verfolge immer die Kaiserkrönung von Otto dem Großen 962, weil da fängt dann dieses ganze Heilige Römische Reich und dann auch später deutsche Nation an. Dann immer wieder gerne die Frage, ja, was qualifiziert mich denn dazu, überhaupt irgendetwas zu diesen ganzen historischen Dingen zu sagen? Die harten Referenzen kommen später bei dem Teil, wenn wir uns um Migration und Demografie dann nochmal auseinandersetzen. Aber sehr gerne erwähne ich hier, dass ich aus dem pädagogischen Bereich komme, und sehr gerne erwähne ich im selben Atemzug, dass der Begründer des weltweiten deutschen Kindergartens, Friedrich Fröbel, im Lützowchor gekämpft hat, zusammen mit dem Sportpädagogen Tonvater Jahn. Pädagogik, Erziehung, soziale Arbeit haben auch immer eine politische und eine kulturhistorische Komponente, und bei den beiden hört es nicht auf. Auch Heinrich Hoffmann, der Begründer weltweit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Verfasser des Struwwelpeters, war politisch aktiv. Und da hört es immer noch nicht auf, auch die Gebrüder Grimm waren politisch aktiv. Und ich hatte das, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch mal so eine kleine Serie. Welche Partei würde denn historische Person XY wählen? Und da machen wir jetzt hier einfach nochmal einen kurzen Schnelldurchlauf. Friedrich Schiller als Revoluzzer wäre heute bei den Linken, Goethe als der Amtsschimmel, der er war, wäre heute bei der SPD, Tonvater Jan würde im linken Spektrum der CDU anfangen, Anfang seines Lebens, und würde dann Ende seines Lebens beim rechten Rand der AfD rauskommen. Friedrich Fröbel würde ich bei den Grünen einordnen. Die Gebrüder Grimm gehören zu den Göttinger Sieben, die dann gegen den damals neuen König von Hannover rebelliert haben, der eine massive Rechtskurve gemacht hat und dann die neue liberale Verfassung irgendwie ausgehebelt hat. Die Gebrüder Grimm haben hier auf die Rechtssicherheit der Verfassung gepocht, wären also eigentlich in diesem sozialliberalen Spektrum, was die FDP mal bedient hat, und vielleicht erinnert sich die FDP daran mal irgendwie ein bisschen. Heinrich Hoffmann, der Begründer weltweit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Verfasser des Struwwelpeters, ist der interessanteste Fall hier von allen, denn da würde ich sagen, der wäre Wechselwähler. Warum sage ich das? Heinrich Hoffmann hat Ja zum Kaiser gesagt, also er hat die Monarchie bejaht, aber er war gleichzeitig unglaublich liberal, also er wollte auch, dass Volkeswille durchgesetzt wird. Dazu war der unglaubliche Feminist und war auch unglaublich gegen Antisemitismus engagiert. Das heißt, Heinrich Hoffmann, der Verfasser des Struwwelpeters und der weltweite Begründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und ja, ich sage das jedes Mal, damit sich das einhämmert, der würde im linken Spektrum, also von Linke über Grüne über SPD, hin und her pendeln, je nachdem, wer ihm da am besten gefällt, je nach Wahl. Dann ist mir aufgefallen, ich habe ja gar nicht meine Kernthese irgendwie erwähnt und ich will ja auch nicht irgendwie so ein Schwurbler werden, der nur suggestive Fragen stellt und dann auf seinem überpolitischen Wölkchen über allen herschwebt, ne? So, denn wenn du keine Kernthese hast, dann bist du auch nicht greifbar und dann kannst du dich eigentlich auch selber in die Tonne hauen. Gleichzeitig, für den Fall, dass irgendjemand raten möchte, wie ich abstimme bei den Wahlen, viel Spaß beim Raten. Ich bin der absoluten Meinung, das beschädigt die ganze Debatte, die ganze Diskussion. Und ich würde mir, also das sind Sachen, die bespreche ich am Küchentisch, am Stammtisch, aber nicht im Internet. Und das wird immer zum Bumerang, denn wir hier in Berlin wählen übrigens auch nächstes Jahr nochmal, genauso wie letztes Jahr und vorletztes Jahr und dieses Jahr und vorletztes Jahr. Und bis dahin können sich auch wieder ein paar Sachen gedreht haben. Was ist jetzt meine Kernthese? Was sage ich da zu dem ganzen Thema Rechtsruck? Ich sage, wir haben keinen Rechtsruck. Wir haben ein Versagen des linken Spektrums. Und da haben wir in den letzten beiden Teilen ja auch schon ein paar Ansatzpunkte gehabt, denn wir haben übrigens immer noch einen Streikwinter und aus dem Streikwinter wird anscheinend ein Streikfrühling. Aber das hat sich irgendwie nicht niedergeschlagen im Wahlkampf. Stattdessen kamen dann irgendwelche Sprüche da über nicht existente Streiks im 19. Jahrhundert von der linken Seite. Und dann hast du auf der rechten Seite, beziehungsweise im konservativen Lager, die CDU, die da ganz klar sagt, das ist sachlich und fachlich falsch. Und war jetzt auch die Frage, ob das jetzt irgendwie ein Lob oder eine Kritik von mir an der CDU war, wo ich ganz einfach sage, es gehört zur Debattenkultur auch ganz einfach dazu, dass wenn jemand sachlich und fachlich richtig liegt, dann hast du ihm zuzustimmen. Und wenn jemand sachlich und fachlich falsch liegt, dann hast du ihm zu widersprechen. Und damit sind dann auch bestimmte Debatten beendet und dann hast du dich auch nicht irgendwie so auf den Boden zu werfen und zu schreien, ich wusste es ja nicht anders, ich bin Autist. Also so, das sind auch so bestimmte Beispiele, die wir hier in Berlin ganz klar haben. Wer jetzt die Urburschenschaften und die Hambacher Feste irgendwie vermisst, dahin kommst du über die Abbiegung von Tonvater Jan. Also so, deswegen habe ich auch mit dem Lützow-Chor angefangen und deswegen hangle ich mich auch an bestimmten Biografien lang. Und jetzt kommen wir zum Daddy, zum eigentlichen Daddy von Deutschland, Otto von Bismarck. Die Bewertung von Bismarck ist auch immer wieder eine schöne, populäre Streitfrage. Außerhalb des Amtes geht er gar nicht. Innerhalb des Amtes als Ministerpräsident und Kanzler ist er schwierig, aber tendenziell positiv zu bewerten. Er ist der Beste aller Zeiten, er ist der Schlimmste aller Zeiten. Ein absolutes Pro-Bismarck gibt es nicht und ein absolutes Kontra-Bismarck gibt es auch nicht. Bismarck ist genauso alt wie die deutsche Frage, also er ist 1815 geboren, das Jahr, in dem der Wiener Kongress anfängt und wo dann irgendwie angefangen wird, ja, was wollen wir denn jetzt hier von Deutschland haben, groß oder klein, in diese Frage, großes Deutschland oder kleines Deutschland, also mit Österreich oder ohne Österreich. Das verfestigt sich dann 1848. Da wird da irgendwie was versucht. Da möchte er noch außerhalb des Amtes dann die ganzen Demonstranten niederschießen. Und dann dümpelt diese Frage weiter und weiter. Und schließlich kommt dann Bismarck an die Macht und setzt bestimmte Dinge durch. Er bricht die deutschen Einigungskriege vom Zaun, also er provoziert diese deutschen Einigungskriege ganz klar. Er beendet den gordischen Knoten deutsche Frage ganz klar mit dem Schwert und Achtung, Notizheft heraus, er entscheidet sich ganz klar hier für die kleindeutsche Frage und Achtung, auch ins Notizheft, dabei entmachtet er unter anderem auch das Königreich Hannover. Das mit dem Königreich Hannover wird im nächsten Teil nochmal interessant, wenn wir uns mit dem politischen Nachkriegsdeutschland befassen. Aber hier ist auch nochmal wichtig, wie gesagt, er entscheidet sich explizit mit Pauken und Trompeten für die kleindeutsche Frage. Warum reite ich darauf hin rum? Naja, Bismarck kann auch nicht loslassen. Er ist hier auch ganz klar der Urtyp von diesem Politiker, der sagt, okay, ohne mich geht es gar nicht. Und als er dann schließlich abberufen wird, 1890, geht ein Stoßseufzer durchs Reich, weil man zu dem Zeitpunkt schon von einer Kanzlerdiktatur unter Bismarck spricht und es sind alle froh, dass er weg ist. Und um diesem Reich, was so froh ist, dass er jetzt endlich außer Amt ist, den Mittelfinger ein bisschen zu zeigen, schließt sich dann Otto von Bismarck in seiner Eitelkeit dem Alldeutschen Verband an, beziehungsweise dem Allgemeinen Deutschen Verbund. Der Alldeutsche Verband oder der Alldeutsche Verein besteht von 1891 bis 1939 und hat als politisches Ziel ganz klar die großdeutsche Frage. Also es tanzen hier nicht die Mäuse auf dem Tisch, nachdem die Katze aus dem Haus ist. Die Katze macht da im Prinzip mit. Einer meiner langjährigen Stammkunden hier in diesem digitalen Laden hatte nochmal den Wunsch, dass ich eine Prognose abgebe, wie denn die Brüder Humboldt gewählt hätten und Freiherr von Stein, einer der Väter der Revolution von oben in Preußen. Und da sage ich, Alex von Humboldt wäre ein klassischer Grüner gewesen, sehr um die Natur bemüht, auch sehr wissenschaftlich, aber auch ein kleiner Luftikus in weltpolitischen Dingen, denn er wäre da so zu der Zeit der Koalitionskriege auch mal mit einem Napoleon nach Ägypten gefahren, weil ihm das halt wissenschaftlich interessiert hat. Wilhelm von Humboldt, da sage ich ganz klar, Aufstieg durch Bildung, also Wilhelm von Humboldt, der ist schuld am Abitur, am Gymnasium, der hat das erfunden, das ist ganz klassisch SPD. Freiherr von Stein packe ich auch in die SPD-Ecke, allerdings wäre der Agenda-Soze, also Schröder-Soze, also Hauruck-Soze. Denn wie gesagt, wir reden hier über einen der Väter der preußischen Reformen, also der Revolution von oben. Und die ging so weit, dass die beinahe aus dem König einen Bundespräsidenten gemacht haben, der nur noch unterschreibt und irgendwie nach Rechtschreibfehlern im Gesetzentwurf sucht. Wir machen jetzt einen massiven Sprung nach vorne. Das wird jetzt nicht allen gefallen, weil ich den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik und Zweiten Weltkrieg überspringe. Das kann damit zusammengefasst werden, dass wir hier in Deutschland, genauso wie England, Frankreich, Russland und noch ein paar andere Länder, zuerst eine Revolution hatten und dann eine Terrorherrschaft. Es gibt aber hier ganz klar auch eine Verschiebung bei den Begriffen liberal und konservativ und das fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Bis zum Abtreten der 22 Monarchien 1918 in Deutschland konntest du sagen, liberal ist der Wille von unten, also das Volk hat das Sagen, konservativ ist die Einstellung, dass die Monarchie das Sagen hat. Gleichzeitig hat hier gesagt zu werden, wir sind übrigens auch das Heimatland des aufgeklärten Absolutismus, also alles für das Volk, nichts von Volk. Das war eigentlich auch so die Einstellung von einem Bismarck. Also ich habe immer recht, gebe aber das Beste für das Volk. Nach 1918 kannst du sagen, so konservativ, das sind so tendenziell eher die Arbeitgeber und liberal, das sind eher so die Arbeitnehmer. Eigentlich kannst du sagen, wir haben ab 1918 und ab 1949 eine liberale Grundordnung, also alle Parteien, die wir hier in unserem Bundestag haben, vielleicht mit einer oder zwei Ausnahmen, sind eigentlich alles liberale Parteien, die sagen, ja, das Volk hat das Sagen. Der alte liberale Begriff wird frühestens ab 1918, spätestens ab 1949 durch links ersetzt, also durch wir sind die Arbeitnehmer, wir sind die Arbeiter und wir haben gegen die Arbeitgeber uns irgendwie durchzusetzen. Warum mache ich jetzt diesen Sprung nach 1949? Naja, es lutschen mir einfach zu viele an diesen Jahren von 1918 bis 1949 rum. Was nach 1949 passiert in den 10 bis 12 Jahren, ist viel interessanter für die heutige Situation. Denn zum Beispiel im allerersten Bundestag der Republik Deutschland sitzen übrigens 10 Fraktionen. Das liegt auch daran, dass bei der allerersten Wahl 1949 die 5%-Hürde nur auf Landesebene galt und nicht auf Bundesebene. Heißt also, wenn du da irgendwie in dem Bundesland XY 5% erreicht hast, dann warst du automatisch im Bundestag. Die 5%-Hürde auf Bundesebene, also dass du bundesweit 5% irgendwie erreichen musst, das gilt erst ab 1953. Und hier sind zwei Parteien für uns sehr interessant. Das wäre zum einen die Deutsche Partei. Und Achtung, jetzt holen bitte alle ihre Notizbücher wieder raus. Die Deutsche Partei ist eine Welfenpartei, die sich 1966 gegründet hat, als dann Bismarck das Königreich Hannover entmachtet hat. Und das waren ganz klar Parteien, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Monarchie wieder eingesetzt wird. Also die Deutsche Partei ist eigentlich die letzte konservative Partei hier in diesem Spektrum, die sagt, ja, wir möchten die Monarchie wieder haben. Die Deutsche Partei scheiterte bundesweit immer wieder an der 5%-Hürde, schafft es aber über die Grundmandatsklausel, also über mindestens 3 Direktmandate, immer wieder rein in den Bundestag. Die ist halt unglaublich erfolgreich in, Überraschung, Überraschung, Niedersachsen, also dem ehemaligen Königreich Hannover. Die Deutsche Partei ist so erfolgreich, dass sie sogar in den 50er Jahren den Ministerpräsident für 3 bis 4 Jahre in Niedersachsen stellt. Die andere für uns interessante Partei jetzt hier, das ist der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und die haben teilweise richtig schön pfeffrige Wahlplakate, Wahlwerbung da in den 50er Jahren gehabt. Also so, die wählen auch so mit den Schlagwörtern national, sozial, ne? Also so, die spielen damit in bestimmten Sachen. Die Hochburg des Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, das wäre Schleswig-Holstein. Und die sind ganz klar rechtsextrem. Also so, die sind da ganz klar Kinder im Geiste von einer ganz bestimmten anderen Partei. Warum erzähle ich das jetzt alles? Naja, bis 1961, Achtung, das wird gleich wichtig, also bis 1961 koaliert Konrad Adenauer von der CDU-CSU auch auf Bundesebene mit der Deutschen Partei und mit dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und auch zu politischen Situationen, wo er diese Koalition eigentlich nicht braucht. Also so, er fängt da den rechten Rand ganz klar auch ab. Und für alle, die jetzt sagen, haha, ich habe es schon immer gewusst, die CDU-CSU, die tendierte ja schon immer in diese Richtung. So, möchte mal jemand kurz raten, mit wem, ich sag jetzt mal zum Beispiel die SPD, auch auf Landesebene koaliert hat, zum Beispiel in Niedersachsen. Auch die SPD hat in den 50er Jahren mit der Deutschen Partei und mit dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten koaliert. Damit sind wir jetzt an einer Stelle angelangt, die mir immer sehr viel Spaß macht. Also ganz viele politische Mythen machen hier auf einmal Puff. Also erstmal, wie gesagt, sowohl CDU, CSU und auch die SPD haben mit dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und der Deutschen Partei koaliert. Gleichzeitig mehr Parteienbündnisse, also Bündnisse, Koalitionen mit mehr als 2 oder 3 Parteien, das ist nichts Neues. Da in den 50er Jahren, da haben meinetwegen 4 oder 5 Parteien irgendwie miteinander koaliert. Und dann wäre da noch die Sache, also so, diese Parteien, Deutsche Partei und Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, die kommen irgendwie nicht aus Ostdeutschland. Diese Bewegung gab es auch schon in Westdeutschland. Gleichzeitig erklärt das auch bestimmte Dinge, also weil es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Kommentatoren im Internet, die sagen, wusstest du eigentlich, dass Deutschland noch Rente an Nazi-Offiziere zahlt? Ja, das wird sehr wahrscheinlich die Deutsche Partei und der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten durchgesetzt haben in den Koalitionen mit CDU und SPD. Und dann ist jetzt die Frage, was ist denn aus diesen Parteien geworden? Wie bereits gesagt, erwähnt, also Adenauer und andere koalieren bis 1961 mit Deutscher Partei und Bund der Heimatvertriebenen. So, was war jetzt 1961? Na, der Mauerbau. Der Mauerbau 1961 war im August und die Bundestagswahl 1961 war im September. Diese Wahl stand ganz klar auch unter dem Einfluss des Mauerbaus und das hatte disziplinierende Wirkung auf die deutsche Bevölkerung. Und erst ab 1961 hast du eigentlich so dieses ganz klassische Drei-Parteien-System, wo mental einige Leute noch leben. Erst ab 1961 hast du so diese klassische Aufteilung CDU, CSU, SPD und FDP. Das beantwortet dann auch so diese wunderbare Frage nach der Brandmauer. Also das Wort Brandmauer, das ist ein neues Wort. Wie das entstanden ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber so ab 1961 geht in der Union die Ansage, rechts von mir ist die Wand. Das ist gleichbedeutend mit dem Brandmauerbegriff. Und jetzt die Frage, wie lange hält sich denn dieses Drei-Parteien-System? Bis 1983. Denn 1983 ziehen dann die Grünen in den Bundestag ein, nachdem die Union immer schön DVU, NPD und Republikaner abgekanzelt hat. Das heißt, unterm Strich hast du hier festzustellen, dieses gloriose Drei-Parteien-System, von dem immer alle schwärmen und von dem immer alle irgendwie glauben, dass es die ganze alte Bundesrepublik umfasst, dauert eigentlich nur 22 Jahre. Und bei der Frage, wo kommt denn der Rechtsruck her, springen wir jetzt ins Jahr 2013, wo wir mit eines der interessantesten Wahlergebnisse in der Geschichte der Bundesrepublik haben. Zu der zeitlichen Einteilung, also wir sind hier in der Hochphase von einem Sarrazin, von einem Michael Winterhoff, gleichzeitig Pegida, also die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, sind hier schon am Start. Die haben sich ja letztes Jahr, also 2024, irgendwie im Oktober dann aufgelöst und gleichzeitig sind wir hier auch in der Zeit nach Gutenberg. Pegida, Sarrazin und Winterhoff mache ich im nächsten Teil. Wir räumen erstmal thematisch Gutenberg aus dem Weg. Gutenberg steht für zwei nicht unwesentliche Sachen. Zum einen wurde in der vorherigen Legislaturperiode, also 2011 ungefähr, also auch unter Merkel, aber in der Verantwortung von Karl Theodor von und zu Gutenberg, da wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Und es hat hier ganz klar gesagt zu werden, also auch vor 2013, vor 2011 hatten wir auch Flüchtlingskrisen oder Flüchtlingssituationen und wir hatten vor 2013 auch Überschwemmungen. Nur konnten die irgendwie alle besser gehandhabt werden, denn wenn es irgendwie darum geht, irgendwie solche Sachen aufzufangen, da ist dann auch die Bundeswehr mit am Start zusammen mit den Wehrpflichtigen. Und zu dieser Thematik gehört auch die Tatsache, dass das Loch, was der Wegfall des Zivildienstes, also des Wehrersatzdienstes, reingerissen hat in die soziale Versorgung dieses Landes, das ist bis heute nicht gestopft. Das sind jetzt zwei thematische Stränge. Zum einen ist Wehrdienst halt eben nicht immer nur Baller, Baller, Bum, Bum. Ne? Also so die Friedensaktivisten gehen da immer irgendwie gleich aus, dass da irgendwie gleich geschossen wird. Gleichzeitig reden wir hier auch darüber, wenn denn jetzt die Wehrpflicht nächste Woche Dienstag wieder eingeführt wird, werden dann nur die Männer rangezogen oder werden alle rangezogen? Wenn nächste Woche Dienstag die Wehrpflicht eingesetzt wird und nur die Männer reingezogen werden, dann machen ganz viele feministische und emanzipatorische Diskussionen einfach Puff. Denn das wäre dann halt eben nicht gleiches Recht für alle. Dann ist Karl Theodor von und zu Gutenberg ehemals Dr. Karl Theodor von und zu Gutenberg und wahrscheinlich der erste bekannte Fall, wo einem Spitzenpolitiker der Doktortitel aberkannt wurde. Danach fallen sie nicht wie die Fliegen, die Doktortitel der Spitzenpolitiker, aber es kommt in regelmäßigen Abständen immer wieder vor, vor allem bei CDU, CSU, SPD und FDP, dass da immer wieder rauskommt, dass sie einfach bei ihren ganzen Doktorarbeiten beschissen haben. Das heißt ja auch ganz klar, dass das Image, also das Bild des Spitzenpolitikers ab hier, ab 2013 massiv angekratzt ist. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal das Bundestagswahlergebnis von 2013 genauer an. AfD und FDP scheitern knapp an der 5%-Hürde. Dann gleichzeitig haben wir hier zu der Zeit auch die Hochphase der Piratenpartei, die unter anderem in Berlin unglaublich erfolgreich war, bundesweit immer wieder in 10% bei den Umfragen war, aber dann hier bei der Bundestagswahl kommen die nur auf 2,2%. Das wird auch das BSW interessieren, und nehme ich jetzt die Deutsche Partei und den Bund der Heimatvertriebenen mit rein, dann habe ich jetzt hier mehrere Beispiele dafür, dass nur weil du irgendwie ein Lokalfürst bist, heißt das noch lange nicht, dass du da irgendwie bei der Bundestagswahl auch mit reinkommst. Du kannst das auch so sagen, wenn du möchtest. Die Deutsche Partei und der Bund der Heimatvertriebenen war eine Modeerscheinung der 50er Jahre, und die Piratenpartei war eine Modeerscheinung rund um das Jahr 2013. Und sehr wahrscheinlich muss das BSW sich damit abfinden, dass es eine Modeerscheinung der heutigen Zeit ist. So, sprechen wir hier auch gleich den Subtext mit aus. Bin ich für die 5%-Hürde oder gegen die 5%-Hürde? Ich bin für die 5%-Hürde, denn diese ganzen Situationchen, die wir da in den 20er, 30er Jahren hatten, wurden befeuert durch Wählen bis der Arzt kommt, die Weltwirtschaftskrise und dadurch, dass sich diese ganzen kleinen Parteien da im Reichstag nicht einigen konnten. Wenn du also im Bundestag sitzen möchtest, brauchst du bitte entweder 3 Direktmandate oder 5% Zustimmung der Gesamtbevölkerung. Hier 2013 haben das FDP und AfD nicht geschafft, und hier aktuell hat auch das BSW weder 3 Direktmandate noch 5% der Zustimmung der gesamten Bevölkerung erreicht. Egal wie ich dieses Bundestagswahlergebnis von 2013 jetzt drehe, also die eine Hälfte der Bevölkerung sagt Merkel hui, die andere Hälfte der Bevölkerung sagt Merkel pfui. Gleichzeitig zusammen mit AfD, Pegida, Sarrazin, Windhoff ist da ganz klar schon etwas in Wartestellung. Und eigentlich alle, die politisch bis 3 zählen können und gerade ausgucken können, sagen, eine Neuauflage der Großen Koalition ist eine scheiß Idee. Du hast hier ganz klar auch taktisch klug zu agieren. Was wird gemacht? Na, es wird die Große Koalition nochmal neu aufgelegt. Und anhand des Ergebnisses und anhand der Sitzverteilung hat in diese Große Koalition dann 80% der Sitze im Bundestag, und daran knabbern wir noch heute. Wie kam es jetzt dazu? 2013 gibt es 3 mögliche Koalitionen. Zum einen die Große Koalition, wo man sagt, naja, das ist eine scheiß Idee, aber trotzdem macht man das. Dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit für Schwarz-Grün und Rot-Rot-Grün. Die Grünen, die ich hier in Schutz nehme, verhalten sich in dieser Situation taktisch klug. Sie sagen einmal kurz bei Sondierungsgesprächen zu der Union Hallo, gehen dann aber raus, denn die Union bzw. Merkel hat hier ganz klar das Image, zuerst wird die SPD klein koaliert, dann die FDP und als nächstes sind die Grünen dran. Mutti koaliert alle nieder. Für Rot-Rot-Grün zeigen sich die Grünen aber offen. Also an denen liegt es nicht, dass es da scheitert. An wem liegt das jetzt? Kann ich das irgendwie an Personen festmachen? Ja, Sigmar Gabriel und Sarah Wagenknecht. Sowohl Gabriel als auch Wagenknecht gefallen sich immer als Rufer von der Seitenlinie. Beides sind Dampfplauderer. Gabriel, jedes Mal, wenn es ernst wird, knickt er ein. Also Gabriel hatte mehrere Möglichkeiten, um irgendwie Kanzler zu werden, aber dann macht er immer einen Rückzieher oder hängt sich an den sicheren Rockzipfel von Mutti Merkel. Sarah Wagenknecht möchte das immer so, wie du das nicht willst. Sarah Wagenknecht stellt sich immer quer. Dass die jetzt eine eigene Partei hat mit ihrem eigenen Namen, das ist gelebte Realsatire. Gleichzeitig ist Sarah Wagenknecht dann hiermit offiziell in der Tradition einer Gabriele Pauli oder einer Frauke Petri, denn Gabriele Pauli hat sich dann zuerst von der CSU und dann von den Freien Wählern losgesagt, um ihre eigene Partei, die Freie Union, irgendwie zu gründen, ist damit gescheitert. Die Frauke Petri hat sich dann von der AfD losgesagt, um da irgendwie ihre eigene Partei zu gründen, die Blauen, und beide sind gescheitert. Zurück zur Großen Koalition, die mit 80% die Sitze des Bundestages besetzt und die jetzt eigentlich alles machen kann, was sie will, und zu den Abläufen, die da vielleicht noch ablaufen. Zum einen zieht hier 2013 dann die Ehefrau von Michael Müntefering mit rein in den Bundestag. Müntefering ist eine Größe da irgendwie in Nordrhein-Westfalen, der hier in Berlin überhaupt nicht landet. Also ich habe ihn live erlebt und man fragt sich immer, wer ist das? Was will der eigentlich hier? Wie dem auch sei, ab 2013 wird dann in den Bundestag reingeheiratet. Dann haben wir eigentlich schon ab 2009 das Phänomen, dass Funktionäre der SPD aus dem Westen Wahlkreise im Osten entern. Und das ist ein absoluter Bumerang, denn das spricht sich rum im Osten. Also der Osten ist demografisch am dünnsten besiedelt. Der komplette Osten, also die komplette ehemalige DDR, demografisch passt einmal rein in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind hier alle miteinander verwandt. Befreundet, versippt, verschwagert, das spricht sich rum. So hat sich auch schon ein Westfale, Frank-Walter Steinmeier, auf einen Ostwahlkreis raufgesetzt. Und auch der Hamburger Olaf Scholz ist in Potsdam angetreten und konnte sich knapp gegen die CDU durchsetzen. Der letzte Kardinalsfehler hier ist dann, dass 2017 Frank-Walter Steinmeier sich im Prinzip selber zum Bundespräsidenten hochlobt. Also es werden hier ganz klar die Fälle verteilt. Nach Joachim Gauck hat somit ein Parteipolitiker wieder das Amt des Bundespräsidenten inne. Und du kannst eigentlich sagen, ab hier haben wir keine Regierung mehr, sondern eine Verwaltung. Und diese große Koalition ist erst 2027 vorbei. Die Mordskoalition von 2013 reicht aber nicht aus für einen vernünftigen Rechtsruck. Es müssen da auch kulturell ein paar Dinge geschehen. Und damit sind wir beim Thema unter anderem Michael Winterhoff, Thilo Sarrazin und Xaver Nedu. Wir räumen zuerst Michael Winterhoff und Thilo Sarrazin aus dem Weg. Michael Winterhoff mit seinem Werk Warum unsere Kinder Tyrannen werden und Thilo Sarrazin mit seinem Werk Deutschland schafft sich ab und dann fortfolgende sind so die Gründer-Daddies dieser ganzen Bewegung. Endlich sagt's mal jemand, Uga Buga Wuga und das alles mit sehr einfachen und hohlen Phrasen. So, was halte ich von Thilo Sarrazin? Naja, gar nichts. Der Typ ist Finanzfuzzi und schreibt über Migration. Das ist so, als wenn ich jetzt einen Fußballratgeber rausbringen würde. Von Michael Winterhoff halte ich noch weniger. Der ist jetzt übrigens angeklagt wegen Körperverletzung von Kindern und dem werden übrigens sadistische Züge nachgesagt. Und hier sage ich ganz einfach, ich habe immer recht, denn diese ganze Kritik, die da an dem Winterhoff jetzt hochkocht, die ist nicht neu. Die gibt es, seitdem Michael Winterhoff seine ganzen Bücher rausgebracht hat. Michael Winterhoff ist nochmal ein Grund, warum ich nichts von Thilo Sarrazin halte. Denn wer Sarrazin zu Hause hat, der hat auch den Winterhoff zu Hause. Also das gibt es ganz klar Überschneidungen. Und hier lästere ich jetzt offiziell über ehemalige Kollegen, Vorgesetzte oder Referenten bei Fortbildung. So sehr gerne aus dem Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, ne? Die alle Sarrazin und Winterhoff zu Hause haben. Ne? So dieses dreckige Arbeiterkind aus dem Ausland, das ist einfach doof und kann nicht anders. Und genau diese ehemaligen Kollegen, Vorgesetzte oder Referenten bei Fortbildung schneiden sich jetzt bitte diese ganzen Zeitungsartikel oder drucken sich diese ganzen Zeitungsartikel über Michael Winterhoff aus, der wegen Körperverletzung an Schutzbefohlenen angeklagt ist und dem jetzt sadistische Züge nachgesagt werden und rahmen sich das ein. Ich hatte in dieser Sache recht, genauso wie nicht wenige andere Kritiker an Michael Winterhoff. Und um diese ganze Ost-West-Debatte vielleicht nochmal aufzugreifen, also so in Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf wählen, also das ist die Ecke, aus der Sarrazin kommt, und da wählen die Leute gerade aus schlechtem Gewissen entweder CDU oder Grüne, aber der Ossi hat mit der ganzen Sache nichts zu tun und hatte auch ganz einfach kein schlechtes Gewissen und keine Angst. Zu Herrn Winterhoff kommen wir nochmal in einem Beitrag vielleicht im nächsten Monat, wenn wir über die Thematik ADHS reden. Das reicht aber immer noch nicht aus für diesen massiven Rechtsruck, den wir ganz klar haben, oder für das massive Versagen der linken Szene. Und wir sind jetzt im Kern in den Jahren 2013 bis 2015. Eigentlich reden wir über die Jahre 1998 bis 2022 und damit sind wir beim Xaver Nedu. Der Schnulzensänger Xaver Naidoo fällt seit Beginn seiner Karriere 1998, 1996, Pi mal Daumen, immer wieder mit antisemitischen, rassistischen, verschwörungstheoretischen Sprüchen auf. Also der betreibt unter anderem auch die Kindsmordlegende, die immer wieder den Juden nachgesagt wird. Jedes Mal, wenn der so eine Sprüche raushaut, werfen sich seine Freunde oder Kollegen irgendwie vor ihn und meinen, nee, der hat das so nicht gemeint und das ist ja eigentlich ein ganz doll lieber. Daraufhin denkt sich dann der Xaver Nedu, das, was ich gesagt habe, das stimmt ja auch, und legt nochmal einen drauf. Das Ganze geht Pi mal Daumen 24 Jahre, also so 1998 zur Wahl von Gerhard Schröder, meint er schon, das waren die Illuminaten, und zum World Trade Center, da 2001, meint er auch, das waren die Juden. Also das ist immer ganz klar wieder so dieselbe Soße, also so auch bei Corona, das waren die chinesischen Juden oder was weiß ich nicht alles. Also so, das findet kein Ende und er legt da immer wieder nochmal einen Zahn zu. Das Ganze eskaliert immer wieder und er wird irgendwie aus Gründen, die keinem ersichtlich sind, auch für den ESC 2015, glaube ich, vorgeschlagen vom NDR, wo es dann ganz klar einen Aufschrei gibt und die Nominierung von Xaver Nedu wird dann wieder zurückgenommen für den ESC. Daraufhin wirft sich dann die Hälfte oder zwei Drittel der gesamten Kulturklique von Deutschland schützend vor ihn. Das Ganze geschieht offiziell in einer ganzzeitigen Zeitungsannonce Menschen für Xaver Nedu und es sind über 100 Kulturschaffende, die sich da irgendwie schützend vor diesen Antisemiten, Rassisten, Verschwörungstheoretiker stellen. Und da picke ich mir jetzt einfach mal beispielhaft drei Personen raus. Also da wäre zuerst einmal Michael Mittermeier zu nennen, der jedes Mal, wenn es irgendwie gegen Xaver Nedu geht, irgendwie sich dann irgendwie davor stellt und hin und her springt. Upsi dupsi, naja, Mensch, mein Herzensbruder, oingi boingi, ich, der lustige Michael, ich schütze den. Und er ist da ganz klar der Redelsführer dieser Schutzbewegung von diesem Rassisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker. Dann grüßen wir ganz klar selbstkritisch aus dem Osten, in den Osten, die Prinzen und zwar ganz speziell Sebastian Krumbiegel, der sich jetzt irgendwie wundert, na Mensch, wo kommen denn diese ganzen Neonazis her mit diesen, warum haben wir denn jetzt hier wieder die Baseballschlägerjahre? Wie ist denn das passiert? Ist da vielleicht jemand? Oder ist da vielleicht eine ganze Bewegung thematisch falsch abgebogen? Wer saß denn da bei Xaver Nedu, bei dieser TV-Show, was weiß ich, Sing deinen Song oder wie die Scheiße hieß? Wer saß denn da kuschelnd mit dem Xaver Nedu auf der Couch, Herr Krumbiegel? Ich war das nicht. Und dann wäre da noch ein Thomas D. von den Fantastischen Vier. Achtung, die Band Fantastische Vier ist hier raus, denn Smudo, der größte Kiffer der Nation damals und heute, hat ganz klar eine klare Kante gegen Xaver Nedu gemacht. Wenn der Kiffer der Nation dir sagt, dass du spinnst, würde ich mir Gedanken machen. Warum picke ich mir jetzt explizit Thomas D. raus? Naja, ich habe es noch im Ohr, ich habe es noch vor Augen, wie Thomas D. eine Helene Fischer auffordert, dass die sich doch mal bitte mehr gegen Rechtsextremismus engagieren soll. Und dieser Vorgang, dieser kleine Vorgang hat mehrere Ebenen. Erstens ist Helene Fischer Russlanddeutsche und dass ein deutscher Thomas in die osteuropäische Ecke irgendwie blafft, um dann einen stark pigmentierten irgendwie zu schützen, ist ein soziologisches Klischee, was sich immer wieder bestätigt und was eine eigene Systematik, eine eigene Dynamik ist. Zweitens hier die rhetorische Frage, welche Schlagersängerin wurde denn von einem Nationalsozialisten irgendwie körperlich bedroht, gestalkt? Na, das war die Helene Fischer. Da hat der deutsche Thomas doch tatsächlich zweimal in die Scheiße gegriffen. Und wenn Helene Fischer sich gegen Rechtsextremismus ausspricht, dann ist das keine politische Aussage, das ist purer Selbstschutz. Aber diese ganze Situation reicht immer noch nicht aus. Zeitgleich zu der ganzen Xaver Nedu-Sache haben wir von 2013 bis 2015 ungefähr den Eklat beim Echo rund um Freiwild. Ich kürze das Ganze hier auf den Kurzvideoplattformen einfach mal ab. Freiwild ist eine sehr spezielle Band. Die sind aus Tirol, also dem Nordirland von Italien und Österreich. Dann ist das eine Skinhead-Band und hier ist der Lehrsatz, du sollst Skinhead nicht mit Nazis verwechseln. Was machen die Leute? Sie verwechseln die Skinheads mit den Nazis. Und das Schöne ist, dass wir übrigens in einem Rechtsstaat leben und bei Freiwild wird, wie bei Rammstein übrigens, ganz doll viel rechtlich überprüft. Und was kommt bei Freiwild raus in Sachen Antisemitismus, rechtsradikales Gedankengut? Nichts. Und wir machen noch einen anderen Lackmustest. Als Israel von der de facto rechtsradikalen Hamas überfallen wird, wer veröffentlicht da einen Soli-Song? Xaver Nedu oder Freiwild? Pro Israel. Na, Freiwild. Also nochmal ganz klar im Kontext. Die Skinheads aus dem Tiroler, aus der Tiroler Separatisten-Szene solidarisieren sich ganz klar mit Israel. Warum erzähle ich das alles? Nun ja, zum einen demontiert sich hier ganz klar die tendenziell linke Kulturszene, indem sie den Xaver Nedu schützt, aber auf Freiwild herumhackt. Gleichzeitig dieses ganze Cancel, diese ganze Cancel-Kultur, cancelst du mich, cancel ich dich zurück und dann immer zweimal mehr als du. Das fängt hier 2013, 2015 an. Und das ist auch deswegen wichtig, weil es wird auch immer wieder festgestellt, also die wirtschaftliche Lage ist gerade besser als die Stimmung. Und das halt deswegen, weil sich die Kulturszene zerlegt hat. So, meine Hübschen, Endspurt bei dem Thema, wo kommt der Rechtsruck in Deutschland und auch auf der Welt her? Ich will mit dem Thema ja auch irgendwann mal durch sein. Wir gehen jetzt ans Eingemachte und Achtung, internetüblich, jetzt hier Triggerwarning, Triggerwarning, Triggerwarning. Am 7. Oktober kommt es zu einem koordinierten Angriff auf Israel von 8 bis 9 radikal-islamistischen Milizen unter der Führung der Hamas. Ja, richtig gehört und richtig gesagt, es sind mehrere Milizen, es ist nicht nur die Hamas. Bei dieser Attacke am 7. Oktober 2023 kommen 1195 Personen um, 250 werden als Geisel genommen. Gleichzeitig kommt es im Verlauf dieser Attacke zu taktischen und strategischen Vergewaltigungen. Das ist die größte Attacke auf Juden seit dem Zweiten Weltkrieg und das Echo darauf unisono aus der linken Szene ist, man wird doch wohl mal Israel kritisieren dürfen. Der Antisemitismus eskaliert sofort. Alleine 2023 begehen die Pro-Palästina-Anhänger mehr Straftaten als das organisierte Verbrechen oder die letzte Generation. Also nochmal im Kontext, wofür die letzte Generation oder das organisierte Verbrechen in Berlin 12 Monate braucht, wird von den Pro-Palästina-Anhängern innerhalb von weniger als 2 Monaten überholt. Das ist alles ganz doll viel und das geht verdammt tief. Also selbst der letzte Dorfmoderator oder Filmkritiker oder Comicbuchrezensent hat dazu irgendwie eine Meinung. Also so, ihr fragt euch vielleicht, wo ich mich irgendwie herumtreibe im Internet. Naja, ich gucke mir halt sehr gerne Filmrezensenten oder Comicbuchsachen an und dann kommt irgendwann auch so das Wort Genozid und jeder hat eine Meinung, keiner hat eine Ahnung. Beschäftigst du dich tiefgründiger mit dem ganzen Thema, dann wird klar, dass sich die ganzen radikal-islamistischen Milizen seit 2014 da unten im Nahen Osten organisiert haben oder organisiert sind. Hier nochmal der explizite Hinweis, es ist nicht nur die Hamas, die an dem Überfall auf Israel beteiligt war, es sind 8 oder 9 Milizen. Und diese Milizen haben Verstrickungen zum Libanon, in den Jemen, Gaza, Palästina und auch in den Iran. Das alles wird begleitet mit einer massiven Fehlinformationskampagne. Also irgendwie wird dann irgendwie rumerzählt, dass wir hier in Deutschland 20.000, 100.000 Palästinenser haben. Nein, wir haben hier in Deutschland 7.000 Palästinenser und jeder, der was anderes sagt, lügt. Diese ganze Fehlinformationskampagne, diese ganze Mob-Mentalität nimmt krude Züge an. Sobald du irgendwie nicht Israel kritisierst, sondern vielleicht Palästina oder die Hamas, dann gehörst du da zu denen. Oder noch besser, wenn du gar nichts sagst, wenn du sagst, ich habe von diesem Thema keine Ahnung, dann gehörst du auch zu denen. Also es gibt explizit auch Creator hier im Internet, die mit dem Wissenschaftsthemen irgendwie beschäftigt sind, Naturwissenschaftsthemen, Und die sagen dann auch ganz klar, nein, ich habe von dieser ganzen Sache keine Ahnung, ich kann mir da keine Meinung erlauben. Also werden die auch automatisch in die Pro-Israel-Ecke gesteckt. Die niedrigste Stufe hier in dieser ganzen Diskussion wäre dann ganz klar so diese Gossip-Ecke, da irgendwie die ganze True-Crime-Ecke hier im Internet, die sich ja auch mit diesen ganzen Enthüllungen rund um den P. Diddy beschäftigen. Und da sind es dann auch immer die Juden. Also egal, was da irgendwie aufgedeckt wird, automatisch sind das auch immer die Juden, die dahinter stecken. Damit einhergehend erlebt die Ritualmordlegende, also die Legende, dass die Juden alle Kinder umbringen und ihr Blut trinken und was weiß ich nicht alles, das erlebt eine weltweite Renaissance. Habe ich dafür einen historischen Vergleich? Ja. Das ist nicht Reichskristallnacht, das ist nicht Bartholomäusnacht, das ist 1096 Rheinland, erster Kreuzzug. Das ist nichts anderes als eine neue Urkatastrophe der Juden. Herzlichen Glückwunsch. Bei dieser ganzen hysterischen Mob-Mentalität fallen elementare Dinge hinten runter. Denn Überraschung, Überraschung, ihr werdet es nicht glauben, aber der Nahostkonflikt ist nicht der einzige Konflikt hier auf der Welt. Das wird dann auch von einigen Leuten irgendwie so genutzt, weil die merken, ich vergaloppiere mich hier irgendwie. Und dann wird auf einmal in dieser ganzen Situation irgendwie erzählt, ja, nicht nur Israel macht Genozid, auch das Land macht Genozid und das und das und das. Bis dann am Ende irgendwie, wenn ich jetzt alles zusammenfasse, müsste doch eigentlich so die Hälfte der Welt gerade irgendwie einen Genozid machen. Aber irgendwie werden die Leute nicht weniger. Zu den Dingen, die hinten runterfallen, gehören unter anderem der Berg Karabach. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Warum ist das jetzt für uns interessant? Nun, Armenien ist in einem Militärbündnis eigentlich mit Russland. Eigentlich steht Armenien unter dem Schutz von Russland. Aber dadurch, dass Russland alle seine Zeit und Energie auf die Ukraine verwendet, lässt Russland Armenien fallen und Armenien zieht hier ganz klar den Kürzeren. Armenien hat, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, Pi mal Daumen genauso viele Einwohner wie Berlin. Russland schafft es nicht, nebenbei noch ein Land von der Größe von Berlin zu verteidigen. Haben das alle Hobby-Geostrategen mitbekommen? Sehr schön. Und da wir gerade beim Thema Russland und der Ukraine sind, widmen wir uns jetzt einfach nochmal kurz dem Thema Kinder, Kindesentführungen und taktische, strategische Vergewaltigungen und überhaupt Juden in Osteuropa. Alle in Berlin und Umgebung, die Großeltern haben, die, ich sag jetzt mal, Jahrgang 30 sind, machen jetzt, aha, so, so. Ich sage jetzt einfach mal, die 3 Tage von Berlin nach dem Kriegsende. Ähnliche Berichte kommen aus der Ukraine gerade. Und ich werde jetzt bei diesem Thema sehr doll auf dem linken Spektrum herumtrampeln. Aber wir wollen doch auch die Frage an eine Frau Wagenknecht und an eine Frau Weidel nicht vergessen. Was halten diese beiden emanzipierten Frauen denn eigentlich von diesen taktischen, strategischen Vergewaltigungen durch Russland? Dazu gesellen sich die Berichte von der Ukraine, dass da ganz klar Kinder auch entführt werden aus der Ukraine zwecks Zwangsrussifizierung. Ich glaube, es sind 20 oder 40.000 Kinder nach Angaben der Ukraine. Ich glaube, es sind 20.000. Und Russlands Antwort darauf ist immer 10-mal mehr wie du und er sagt, ja, wir haben 200.000, 400.000 Kinder entführt. Du kannst uns gar nichts. Und dann kommen wir noch mal kurz zu dem Thema ermordete Juden in Europa während des Zweiten Weltkrieges. Hier die kleine Frage: Welches Land steht denn an zweiter Stelle bei dieser Frage? Ermordete Juden, nicht Totalopfer. Deutschland steht an dritter Stelle mit Pi mal Daumen 500.000. Polen steht an erster Stelle mit Pi mal Daumen 3,4 oder 3,5 Millionen ermordete Juden in Europa. Und auf dem zweiten Platz ist die Sowjetunion mit 3 Millionen. Und die Hälfte dieser ermordeten Juden wurden umgebracht in der Ukraine. Ina. Das ganze Spielchen, was hier einige Leute spielen mit Ukraine hui, Israel pfui, fällt somit in sich zusammen und das ist nur die erste Sache, die hier kollabiert. Ebenso kollabiert hier gerade die Idee vom Feminismus und von der körperlichen Selbstbestimmung. Ich kann nicht eine Vergewaltigung verdammen und die andere ignorieren. Entweder gleiches Recht für alle oder gar nichts. Und damit schießt sich das linke Spektrum absolut selber ins Knie, denn gleichzeitig gibt es ja diese ganzen Gedenktage für Gender, LGBT, Trans und keine Ahnung was. Vergesst es. Das sind alles nur Lippenbekenntnisse und wenn es hart auf hart kommt, ist das alles nichts wert. Nach dem Anschlag am 7. Oktober 2023 verabschiedet sich das linke Spektrum also erst einmal vom Feminismus, indem es die taktischen und strategischen Vergewaltigungen durch die Hamas und ihre Verbündete, es sind 8 bis 9 Milizen, ignoriert oder sogar negiert. Im Gegenzug dazu wird permanent die Ritualmordlegende wiederholt, dass da die Kinder irgendwie sterben. Also mittlerweile sollte der Gazastreifen ja eigentlich komplett entvölkert sein. Und was ist das eigentlich für ein Gedankengut, die Ritualmordlegende? Wo kommt denn das her? Wer hat das verbreitet? Wer hat das gefestigt? Und damit sind wir bei Mohammed al-Amin Husseini, dem Großmufti von Jerusalem bzw. Gaza und SS-Mitglied. Hier sehen wir den Mohammed Kaffee trinken und quatschen mit dem Onkel Adolf. Hier sehen wir den Mohammed Händchen schütteln mit dem Himmler. Hier sehen wir ihn bei der Ausbildung von bosnischen Islamisten und hier hebt der Mohammed auch fein das Händchen. Was Bismarck für Deutschland ist und Atatürk für die Türkei, ist Mohammed al-Amin Husseini für Gaza, für die Palästinenser. Und er ist aktiv an der Endlösung der Judenfrage beteiligt. Er verbreitet Mein Kampf und die Protokolle von Zion im arabischen Raum und festigt so dort den Antisemitismus. Das linke Spektrum weltweit, egal ob Deutschland, USA oder Frankreich, plappert Nazi-Propaganda nach. Nicht Neonazi-Propaganda, Nazi-Propaganda, den originalen Scheiß. Sprechen wir den Subtext aus, ja, die Brandmauer ist gefallen. Allerdings von links. Das ist das Paradoxe. Wenn jetzt also ein Benjamin Netanyahu aktuell die Hamas mit der NSDAP, also den originalen Nazis, gleichsetzt, dann hat das Hand und Fuß und das Hammerhart in Form von Fotobelegen, Einsatzpläne, Gesprächsprotokolle sowie alle anderen Argumente aus der Israeli-Ecke auch, denn die Israelis und die Juden werden nicht das erste Mal in ihrer jahrtausendlangen Geschichte mit Verschwörungstheorien konfrontiert und sind darin geübt, diese zu kontern. Und alle, die auf die Argumentation der Hamas oder der Palästinenser irgendwie eingeht oder ihnen entgegenkommt, schwimmt in dieser originalen braunen Soße mit. Und das ist hier ganz klar das linke Spektrum. Das rechte Spektrum redet so wie immer. Also Tino Schrupalla aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, keine Ahnung, ich und Geografie bin schlecht, aber das rechte Spektrum redet so wie immer. Es ist hier das linke Spektrum, was sich explizit in diese braune Soße mit reinwirft und darauf mitschwimmt. Nach 2023 folgt das globale Superwahljahr 2024. Kriege ich alle zusammen? Indien, Südafrika, Großbritannien, Frankreich, USA und EU. Gleichzeitig deutet sich dann auch schon der Bundestagswahlkampf in Deutschland an. Und alle steigern sich in ihre Argumentation bezüglich Israel und Hamas hinein. Was ist denn dabei jetzt rausgekommen? Also hier Indien und Großbritannien sind jetzt eine Nummer für sich. Hier auch herzlichen Glückwunsch an Indien, die mit einer nicht zu unterschätzenden muslimischen Bevölkerung Wahlkampf gegen Muslime gemacht haben. Ne? So, also das ist so, als wenn ich jetzt in Bayern gegen die Katholiken ziehen würde. In Südafrika verliert die Regierungspartei die absolute Mehrheit, das allererste Mal seit ewig und 3 Tagen. Und Südafrika ist hier auch ganz klar die Speerspitze des globalen Antisemitismus und legt auch dann die Klage am Internationalen Gerichtshof ein. Deswegen gibt es ja jetzt auch den internationalen Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu. So, jetzt ist es nur so, dass es mittlerweile erwiesen ist, dass die Hamas die Hilfsorganisation der UNO-UNRWA unterwandert hat und da die Akten und die Erkenntnisse gefälscht hat. Darauf hat sich dann Amnesty International berufen. Darauf beruft sich dann auch Südafrika. Und es ist mittlerweile aber auch klar, dass da alle juristisch massiv geschlampt haben. Herzlichen Glückwunsch, alle beschädigt, keiner sieht gut aus. Auch in Frankreich schwurbelt Emmanuel Macron irgendetwas von den toten Kindern in Gaza. Daraufhin ist dann Marine Le Pen auf dem Vormarsch von der rechten Partei, ne, Front National. Auch in den USA redet die Kamala Harris mit den Palästinenser-Protestanten und auch der Donald Trump profitiert davon ganz klar. Donald Trump profitierte doppelt und dreifach von den Pro-Palästina-Protestanten. Unter anderem wendet sich ihm ein Mark Zuckerberg zu. Ja, das wird auch wirtschaftliche Gründe und anderes haben, aber Mark Zuckerberg oder Zuckerberg ist der Nachkomme von europäischen Juden aus Deutschland, Österreich und Polen. Und seine Frau ist die Nachkommen von chinesischen Bootsflüchtlingen aus Vietnam. Das ist eine sehr interessante Mischung. Denn ursprünglich sind die beiden ja eher kontra Trump, aber dann kommt zuerst einmal Corona. Und auch bei Corona hast du ganz klar so ein gewisses Wabern, ne, so die da oben, schöne Grüße an Xavier Naidoo, ne, so, also die Juden haben das irgendwie erfunden und auch zusammen mit den Chinesen und alle, die irgendwie südostasiatisch aussehen, sind auch Chinesen. Also die beiden sind ein Haushalt, der diese ganzen Verschwörungstheorien irgendwie auch abbekommt. Zeitgleich hat Black Lives Matter Anfang zu Corona 2020 nochmal eine Hochphase und weltweit gehen tausende Menschen auf die Straße, weil da ein Afroamerikaner in den USA niedergeschossen wird. Zeitgleich bekommen die Juden, die mit den Osteuropäern versippt und verschwagert sind, und die Südostasiaten die volle Breitseite in Sachen Verschwörungstheorien und auch Hasskriminalität. Gerade die anti-asiatische Gewalt nimmt zu, die anti-südostasiatische Gewalt, die anti-chinesische Gewalt. Denn für einige Leute ist Corona halt einfach auch so der China-Virus. Es gründet sich hier auch eine Bewegung Stop Asian Hate und da hat das linke Spektrum gerade keine Zeit, muss Wäsche waschen, Kaffee trinken oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Und das wird massiv registriert. Und wir tänzeln hier auch gerade um den Begriff schweigende Mehrheit rum. Also während das linke Spektrum seinen Balztanz um die stark Pigmentierten vollführt, stehen daneben Osteuropäer, die versippt und verschwagert sind mit jüdischen Personen und die Südostasiaten und natürlich auch der Normalverbraucher Otto, die diesen ganzen Balztanz da um eine eigentliche Minderheit sehr genau beobachten. Während Corona wird Mark Zuckerberg auch von der Biden-Regierung dazu verdonnert, mal ein bisschen auf die Fakten dabei sich zu achten in seinem Facebook und seinem Instagram, weil man möchte nicht, dass sich Verschwörungstheorien rund um Corona weiter verbreiten. Das macht der Zuckerberg auch, aber es fehlt hier die klare Abgrenzung der politischen Führung gegenüber der antisemitischen Note, die diese Verschwörungstheorien haben. Und die anti-asiatische, anti-südostasiatische Vietnamesen, Koreaner, Chinesen, gegen diese Note grenzt sich die politische Führung nicht ab. Worauf dann hin Zuckerberg sagt, ich wechsle das Lager. Wir reden dann also darüber, dass das linke Spektrum in einem Zeitraum von 3 bis 4 Jahren, 2019 bis 2023, seine Positionen in Sachen Antirassismus, Antisemitismus, Feminismus aufgegeben hat oder schlichtweg fallen gelassen hat. Und auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gehen wir bei dem Thema Rechtsruck in Deutschland. Wo kommt der denn her? Nochmal ein paar selbsternannte Friedensaktivisten durch, die sich besonders hervorgebracht haben. Es ackern sich da ja nicht weniger jetzt schon am Friedrich Merz ab, ne? So schlechtester Kanzler aller Zeiten. An Friedrich Merz meckern wir dann bitte rum, wenn er 100 Tage im Amt war, und auch an seiner ganzen Mannschaft sehr gerne, beziehungsweise ihr macht das. Ich bin dann bei einem anderen Thema. Aber bis dahin berieseln wir uns einfach mal ein bisschen mit der Popkultur hier in diesem Lande. Ach verdammt, das geht ja nicht, denn ein Großteil der Unterhaltungsbranche hat sich ja Schritt für Schritt, Stück für Stück selber demontiert. Zuerst bei der ganzen Sache mit den Xaver Nedu, dann bei der ganzen Sache mit Israel. Wie gesagt, es geht verdammt weit. Also vom letzten Dorfmoderator bis zum Filmkritiker hat jeder eine Meinung, aber keiner hat eine Ahnung. Und wir haben hier auch explizit das Phänomen, dass die Stimmung im Land schlimmer ist als die Lage. Und das ist der Grund. Das zieht sich oder zog sich auch bis zum Eurovision Song Contest, wo dann aus dem Nichts irgendwie von Genozid gefaselt wurde. Der ESC ist explizit unpolitisch. Da lässt du deine Meinung draußen und guckst dir die Musik an. Punkt aus Ende. Es fehlt hier gerade in der heutigen Zeit also ganz klar auch irgendwie so eine Insel, wo du einfach mal dein Hirn ausschalten kannst. Und jetzt gehen wir zuallererst einmal ein paar politische Akteure durch. Da hätten wir zuallererst Greta Thunberg, die Leitfigur der größten Jugendbewegung auf der Welt. Die schlägt sich auf die Seite der Pro-Palästinenser-Demonstranten und damit hat sich dann Fridays for Future im wahrsten Sinne des Wortes von selbst erledigt. Es wird ja auch so rumgerätselt, naja, warum ist denn der Rechtsruck in der Jugend so stark? Naja, die große feministische Leitfigur der Jugendbewegung, die sich gegen den wissenschaftlich erwiesenen Klimawandel einsetzt, plappert Falschinformationen nach und ignoriert die taktischen, strategischen Vergewaltigungen der Hamas und Konsorten. Eine andere schöne Kausalkette haben wir mit einer Aydan Özebus aus Hamburg, SPD, der ehemaligen, jetzt ehemaligen stellvertretenden Bundestagspräsidentin. Das ist einer der Top 10 Posten hier in dieser Republik. Die erkennt den Völkermord an den Armeniern nicht an, findet die Trennung von Kirche und Staat jetzt nicht so toll, schützt Salafisten, findet jetzt Kinderhochzeiten jetzt nicht so schlimm, und dass die dann am Ende irgendwas von Zionismus faselt, ist dann einfach nur noch der Zuckerguss. Was ist das für ein Gedankengut? Das ist tiefer türkischer Nationalismus. Die Frau ist eine ganz klare graue Wölfin. Diese graue Wölfin hat Karriere in der SPD gemacht, wurde von Olaf Scholz hochgelobt. Nachdem Olaf Scholz sie dann hochgelobt hat, dackelt er weiter nach Potsdam, setzt sich da auf den Wahlkreis rauf und beleidigt den Kultursenator von Berlin einfach mal kurz als Quotenneger. Damit nicht genug, in der Frage mit der Ukraine und was man da machen soll, stellt sie sich dann öffentlich gegen ihren Chef, der sie da hochgelobt hat, also den Olaf Scholz. Es wird ja gerade auch irgendwie rumgerätselt, naja, wer war denn jetzt der Abweichler bei der Abstimmung mit Merz? Naja, ich würde ja erstmal in die Richtung gucken, von den Leuten, die trotz Fraktionszwang, trotz Koalition und trotz Staatsräson sich offen gegen ihren Chef gestellt haben. Ich hätte da so eine Vermutung. Eine andere schöne Kausalkette haben wir mit einer Susanne Schäbli. Ja, der Name wird wirklich so ausgesprochen. Aus derselben Ecke wie ein Michael Müller, der sich dann während des Wahlkampfs gegen Streiks ausgesprochen hat. Und aus derselben Ecke wie eine Dilek Kalalci, die jetzt erwiesenermaßen bestechlich ist. Und aus derselben Ecke wie ein Kevin Kühnert, der sich wundert, warum die Leute denn auf einmal alle so aggressiv auf ihn reagieren. Und auch eine Susi Schäbli hat genauso wie eine Dilek Kalalci einen Bestechlichkeitsskandal an den Hacken. Und auch hier ist es wieder der Mann, der die Verbindung der Frau ausgenutzt hat. Jada, 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 das ist alles Vetternwirtschaft da in diesem Westberliner Kreis rund um Charlottenburg, Wilmersdorf, Tempelhof, Schöneberg. Und dann am Ende wird irgendwie auf den Streiks herumgehackt oder meinetwegen auf den Juden. Schäbli ist ja auch sehr repräsentativ für einen bestimmten Teil der SPD. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, also die Linke ist gerade taktisch unglaublich versiert. Die hat da alle 7 Sachen beisammen im Kopf. Die Grünen sind blauäugig bis naiv. Die Aluhut-Fraktion bei der Frage im Speziellen sitzt gerade bei der SPD. Schäbli trompetet oder trompetete schön ihre Fake News da in die schöne weite Welt. Sie ist ja auch der Vorreiter für die Art von Politiker, die bei jedem kleinen Furz immer gleich mit dem Anwalt drohen oder Anzeige machen. Und dann nach dem Wahlkampf wurde auch groß gesagt, ja, die spricht ja gar nicht für die Partei. Im Wahlkampf hat man sie gewähren lassen, weil vielleicht bringt ja das alles nochmal die kleine Stimme da irgendwie in der türkischen Community in Berlin. Aber das hat sich ja als Fehleinschätzung erwiesen. Ne? Also Schäbli hat ja nach der Wahl dann gesagt, ja, die Demografie, die wird das ja dann in 10, 15 Jahren irgendwann regeln. Aber es wird jetzt schon seit 10, 15 Jahren irgendwie der Durchmarsch des Osmanen irgendwie erwartet. Also Thilo Sarrazin befürchtet ihn, Schäbli erwartet ihn. So, wo ist er jetzt? Haben da etwa einige Leute die Statistiken falsch ausgelegt? Haben sich da etwa einige Leute verschätzt? Dazu kommen wir dann nochmal im letzten Teil. Nicht fehlen darf hier der ganze Eklat rund um die Berlinale 2024 und auch rund um den Teddy der schwul-lesbischen Alternative zur Berlinale. Die komplette Führungsriege und Jury plappert Fehlinformationen nach und stellt sich dann halt gegen Israel und auf die Seite der Palästinenser bzw. Gaza, ignoriert hier, dass sich die militanten Milizen seit 2014 im Nahen Osten organisiert haben, und sie ignorieren selbstverständlich auch die ganzen Kriegsverbrechen, die von Hamas und Konsorten begangen wurden. Passenderweise eskaliert auch gerade wieder der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Und warum eskaliert der? Naja, weil seit 2014 sich die militanten Milizen im Nahen Osten organisiert haben. Und Indien vermutet da in Pakistan, wo sich ja auch der Osama bin Laden versteckt hat, die vermuten da terroristische Strukturen. Und da wird Indien wohl recht haben, denn Indien hat genauso wie Ägypten, Jordanien, Israel, Türkei und Syrien genau dieselbe Konfrontation. Das ist aber alles für einen Carlo Schatrian und eine Claudia Roth von den Grünen, die hier ganz klar in der Verantwortung stehen. Ein bisschen zu kompliziert, ne? Da musst du nachdenken, nachlesen, Hausaufgaben machen, ne? So, und also wird der Film No Other Land, der da das unglaubliche Leid der Palästinenser unglaublich suggestiv verarbeitet, ausgezeichnet unter Beifall, und bei Kritik versteckt sich der Carlo Schatrian in einer absoluten Arroganz, ignorant hinter seiner Meinungsfreiheit. Und dann Claudia Roth steht jetzt vor jüdischen Gräbern von Arno Dünnemals und fragt sich, Mensch, wie konnte denn das passieren? Das zieht weitere Kreise, denn durch die Verleihung bei der Berlinale ist der Film No Other Land halt auch für die Oscars auf der Liste. Das ist so dieses ganze Spielchen. So, und das führt dann im Prinzip dadurch, dass der Film No Other Land auch bei den Oscars ausgezeichnet wird. Das ist absolutes Öl ins Feuer, und die Macher von No Other Land werden dann im Prinzip von radikalen Israelis angegriffen, und die Schuld ist hier ganz klar bei Carlo Schatrian und Claudia Roth zu suchen. Wir bleiben in Berlin, und mein zuckersüßes Hasenschnäuzchen Yannis Varoufakis soll doch nicht glauben, dass ich ihn vergessen habe. Der macht 2024 mit Antisemitismus, Israel-Kritik ganz klar Wahlkampf von der linken Seite für den Europawahlkampf und hofft da irgendwie ein Mandat in Berlin zu bekommen. Hat nicht geklappt, wa? Stattdessen wurde er mit Einreiseverbot belegt, weil er hier ganz klar Auseinandersetzungen provoziert hat, und das zu Recht. Wir bleiben beim Europawahlkampf und wenden uns Erik Marquardt von den Grünen in Berlin zu. Er steht stellvertretend für hunderttausende Personen, die irgendwie Spenden für Palästina gesammelt haben. So, wie gesagt, er ist nicht der Einzige. Wissen alle, an wen sie da gespendet haben mit ihren Einzelspenden, an welche Einzelpersonen? Ich spende auch, allerdings lokal und konservativ. Wenn sich jetzt die Freiwillige Feuerwehr oder ein Jugendtheater einen Kaffee extra ausgibt, dann weiß ich, wo mein Geld ist. Wie gesagt, die Grünen agieren hier absolut blauäugig und naiv und dieses Verhalten hat dann auch dieser ganzen Spendenwirtschaft, also wir reden über Milliarden, eine ordentliche Delle verpasst. So, ich mache jetzt bei dem Thema den Sack zu, schneide das dann zusammen und stelle es auf YouTube, Spotify und was auch immer. Und wir kommen zu dem Bereich, wo der Azubi und der Politikwissenschaftler kotzt, Statistik. So hat einer der Kommentare mich auf eine Drucksache des Bundestages aufmerksam gemacht. Diese Drucksachen kann übrigens Normalverbraucher Otto und Lieschen Müller frei einsehen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann geht zu eurem Abgeordneten wegen dem Thema, was euch interessiert. Fragt dann euren Abgeordneten der Partei eurer Wahl, habt ihr da schon mal irgendwie eine Anfrage gestellt? Und dann lasst euch das zuschicken. Die erwähnte Drucksache ist die 20-12632. Da wird der Verbleib der 200.000 Palästinenser in Deutschland erfragt. Das ist eine Anfrage der Linken und in eine Anfrage kann ich alles reinschreiben, was ich will. Wenn ich jetzt meinetwegen ein Abgeordneter bin, dann kann ich meinetwegen die aktuelle Bundesregierung auch fragen, wie ist denn die Sache mit der Kriegsschuld von Luxemburg, wann zahlen die endlich? Die Bundesregierung hat dann wahrheitsgemäß zu antworten und die Antwort auf die Anfrage ist die 20-13065 und da steht dann drinne, wir haben übrigens 7.401 Palästinenser in Deutschland, ich gehe mal kurz aus dem Bild, damit das auch jeder sieht, 7.401, nicht mehr und nicht weniger, Hochburgen sind zuerst Baden-Württemberg, dann Niedersachsen und dann erst Berlin mit 863 und halt nicht eben 20.000, wie immer behauptet wird. Wie gesagt, das ist eine Anfrage der Linken. Ihr habt die Linke vermisst. Naja, das ist halt sehr interessant. Die haben ganz klar die Fakten abgecheckt und dann haben die im Wahlkampf einen schlanken Schuh gemacht. Und dann sind Pock, 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 SPD, Grüne und auch BSW gegen die Wand gelaufen bezüglich der ganzen Palästina- und Israel-Sache. Und wenn die Linke gut erzogen ist, dann schickt sie doch bitte speziell dem BSW Dankeskarten, weil sich die Sarah Wagenknecht ja so unglaublich groß inszeniert hat, was dann aber auch nichts geholfen hat. Das Phänomen mit den aufgeblähten Zahlen zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Debatte. Also letztens kursierte auch wieder die Info, dass 2,5 Millionen Personen in Gaza da irgendwie verhungern oder ausgebombt werden. So, der Gazastreifen hat übrigens 2 Millionen Einwohner. Gaza-Stadt, was im Gazastreifen liegt, hat Pi mal Daumen 500.000 Einwohner, ist ein bisschen kleiner als Bremen. Und irgendjemand wird dann diese 2 Millionen mit der 500.000 addiert haben und dann habe ich eine noch viel größere Zahl, die noch viel mehr Eindruck schindet. Das hast du auch bei anderen Bevölkerungsgruppen oder Migrantengruppen, Einwanderungsgruppen, was auch immer. Zum Beispiel bei den Türken, also hier auch ganz klar der Hinweis, wenn ihr euch irgendwelche Auflistungen bei Wikipedia durchliest, schaut euch mal bitte an, von wann die jeweiligen Zahlen der einzelnen Spalte sind und dann schaut euch mal bitte auch die Fußnoten an. Denn bei der Wikipedia stehen dann auch irgendwelche aufgeblähten Zahlen von 3 Millionen Deutsch-Türken und dann hast du da die Zahl von 2023 bei den Türken, aber bei allen anderen ist es die Zahl von 2013 und dann in den Anmerkungen findest du irgendwie den Hinweis, dass da vielleicht auch die turkmenischen Leute, die Turksprachen Leute mit einbezogen wurden. Die turkmenischen Völker, für den es interessiert, umfassen Pi mal Daumen 40 Ethnien und das zieht sich ja von der Türkei bis nach China. Auf gar keinen Fall sind das alles Türken. Und jetzt machen wir einfach nochmal schnell eine Migrationsdebatte, weil wir haben ja dieses Thema wieder am Hacken, weil es wurde sich nicht klar gegenüber der Hamas abgegrenzt. Und es wurde sich auch nicht klar gegenüber den Anschlägen in München oder Magdeburg abgegrenzt. Und deswegen dürfen wir uns das alles wieder anhören. Wir haben hier in Deutschland 21 bis 26 Personen mit Einwanderungs-Migrationshintergrund. Auf gar keinen Fall weniger, auf gar keinen Fall mehr. Ja, auch das ist ein Spektrum. Es ist immer ein Spektrum. Aber es kursieren ja hier auch irgendwelche andere komischen Zahlen. Irgendwie so, dass Deutschland nur 15 Millionen Einwohner hat. Also das ist eine ganz doll alte Zahl. Es ist auf keinen Fall weniger als 21 Millionen. Es ist auf keinen Fall mehr als 26 Millionen. Die Frage ist halt hier auch immer, rechne ich jetzt den Großvater mit oder nicht? Wir rechnen hier den Großvater gerade nicht mit, weil ab dem Großvater zerfasert das. Demgegenüber stehen 15 bis 18 Millionen Ostdeutsche, andere Bevölkerungsgruppe, selbes Phänomen, rechne ich den Großvater mit oder nicht? Wir rechnen hier jetzt erstmal nicht mit dem Großvater, weil ab da zerfasert das. Stellt euch vor, ihr habt vier Großeltern, jede einzelne Person kommt aus irgendeinem anderen Land, dann kommen wir irgendwann in amerikanische Gefilde. Ich bin 10% Russe, 5% Armenier, 20% Peruaner und damit kannst du nichts anfangen. Die kleine Zahl ist die demografische Zahl, die große Zahl ist die soziologische Zahl. Was meine ich damit? Ab der dritten Generation, also ab der Enkelgeneration, kriegt der Mensch tendenziell einen nationalen Rappel. Und wir haben jetzt hier gerade in dieser wunderschönen Zeit dritte Generation Ost, dritte Generation Einwanderer, dritte Generation Westdeutschland. Und wir haben hier auch ganz klar ein Gefälle, wie schon angedeutet, wenn ich jetzt davon ausgehe, ein Fünftel aller Deutschen ist Ostdeutsch, ein Viertel aller Deutschen hat irgendwie einen Einwanderungshintergrund, dann ist der Rest Westdeutsch. Also 20% Ostdeutsch, 25% Einwanderer und dann die verbleibenden 55%, das sind die Westdeutschen. Alle Ostdeutschen, egal ob mit oder ohne Opa, passen einmal in Nordrhein-Westfalen mit rein. Bei den Einwanderern brauche ich entweder das Saarland oder, wenn ich den Opa mitnehme, Hessen. Wenn sich also zum Beispiel, und es passt halt so schön, der Olaf Scholz zuerst die Aydan Özeguz als Quotentürkin hochlobt, weil die so schön auf dem Foto aussieht, um sich dann auf einen ostdeutschen Wahlkreis raufzusetzen, dann ist das eine ganz klare Kampfansage und dann brauchst du dich über das Echo auch nicht zu wundern. Und ich weise hier nochmal explizit darauf hin, wir sind hier im Osten alle miteinander versippt, verschwagert, verwandt, waren mal ineinander verliebt oder was weiß ich nicht alles. Wenn ich zwei aktive Wochen habe mit Küchentisch, Stammtisch, was auch immer, dann bin ich innerhalb von zwei Wochen in Sachen Kommunikation, soziale Netzwerke einmal durch den kompletten Osten durch. Und wir spielen das jetzt einfach mal kurz durch. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich schmeiße alle 21 Millionen Personen mit Migrationshintergrund raus. Dann kostet die Currywurst mit Pommes 30 Euro und ich meine hier Hellersdorf, U-Bahnhof, der Billigimbiss da unten und nicht irgendwie Mitte. Gleichzeitig kollabieren dann Gastro, Landwirtschaft, Bau und Reinigungswesen. Und das sind alles Bereiche, die in erster Linie von Balkan-Personen oder Osteuropäern beherrscht werden. Hier nochmal zur Erinnerung, also der Döner und das Hundefleisch wurden ja während Corona teurer, weil die Rumänen sich in den Fleischfabriken das Coronavirus eingefangen haben. Der Döner und alles andere wurde auch teurer, weil das Getreide teurer wurde, weil die Ukraine aus irgendwelchen Gründen gerade Lieferschwierigkeiten hat. Die Ukraine ist das größte Land in Europa. Die Ukraine ist die Kornkammer von Europa. Der liebe gute Putin soll hier nichts irgendwie von Anno Dunemals erzählen. Der will die Kornkammer von Europa beherrschen. Dann keine Migrationsdebatte ohne Asyldebatte. Ja, da wird immer sehr gerne auf Berlin geglotzt, denn ja, wir sind übrigens das Bundesland mit der höchsten Einwohnerdichte. Das Bundesland mit der niedrigsten Einwohnerdichte wäre übrigens Mecklenburg-Vorpommern, wie dem auch sei. Der Stadtstaat Berlin nimmt übrigens mehr Flüchtlinge auf als, ich sag jetzt mal, Hessen oder meinetwegen auch Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein oder Saarland oder. Wir haben hier das Jahrzehnte bekannte Phänomen, dass die vollen Ecken voller werden und die leeren Ecken werden leerer. Das ist alles keine Platzdiskussion, das ist alles eine Planungsdiskussion. Habe ich dasselbe Phänomen irgendwie auch auf europäischer Ebene? Ja, Bulgarien hat in etwa dieselbe Fläche wie die DDR, aber nur 6 Millionen Einwohner, also ein Drittel von der Höchstzahl. In Verbindung mit der ganzen Asyldebatte haben wir ja gerade wieder das Thema mit den Zurückweisungen an den Grenzen. Damals, als ich noch die Ausbildung gemacht habe, war Frankfurt oder übrigens ein Hotspot bei der ganzen Sache. Möchte mal jemand kurz raten, was heute ein Hotspot ist in dieser ganzen Sache? Naja, Frankfurt oder. Gleichzeitig haben wir die Thematik mit der AfD und Parteiverbotsverfahren und so weiter und so fort. Habe ich jetzt hier einen Hammer, mit dem ich beide Thematiken vielleicht erledigen kann? Ja, Verbundkontrollen mit, Achtung, es folgen zwei Zauberworte, Finanzamt und Steuerfahndung. Wir haben hier in Deutschland übrigens immer noch auch die NPD oder die nennt sich jetzt irgendwie anders. Ich glaube, die Freiheit ist mir jetzt aber auch irgendwie ein bisschen egal. Wie dem auch sei, die hat man nicht verboten bekommen, trotz sehr expliziter Aussagen. Und hier ganz klar, also auch Alice Weidel stellt die Verfassung oder das Grundgesetz irgendwie in Frage. Man hat die NPD klein bekommen, indem man ihr ans Geld gegangen ist mit Steuerfahndung und Finanzamt. Du willst in dieser Republik irgendwem ans Leder, sei es das organisierte Verbrechen, irgendeine Organisation, die du nicht leiden kannst, oder Finanzamt und Verbundkontrollen mit Steuerfahndung. Um das sauber über die Bühne zu kriegen, müssen sich alle Parteien ehrlich machen, die das vielleicht irgendwie durchführen wollen. Und das ist eine Spitze, die geht in Richtung CDU, SPD und Grüne. Und bevor ich den Sack jetzt ultimativ zumache, widmen wir uns nochmal der ganzen Statistik von den ganzen Einwanderern, die wir hier haben. Denn der Durchmarsch des Osmanen ist ja ausgeblieben. Was ist da los? Wo ist der Osmane? Wo? Thilo Sarrazin hat vor dem Durchmarsch des Osmanen gewarnt. Susi Schäbli hat ihn erhofft. Aber aktuell ist es ja so, alle rechtsbürgerlichen Parteien kommen zusammen auf 60%, wenn ich nur die Wahlergebnisse zusammenzähle, also FDP, BSW, AfD und CDU. Wo ist der Osmane? Wo? Erstens, was ist denn der Türke, wenn ich ihm seine Religion und seine Nationalität wegnehme? In welche Gruppierung fällt er dann so demografisch? Kleinselbstständiger, Kleinunternehmer. Du bist in der türkischen Community erst dann ein gemachter Mann, wenn du einen eigenen Laden hast, der erfolgreich läuft. Das ist Kernwählerschaft der CDU. Und wir haben hier in Berlin ganz klar auch das Phänomen, dass die Türken der SPD abgängig werden und zur CDU rüber wechseln. Dann arbeiten sich ganz klar fast alle immer irgendwie so sehr gerne an den Türken ab. So, und jetzt machen wir mal ein ganz interessantes Spielchen, denn fasse ich jetzt alle Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien zusammen hier in Deutschland, komme ich auf dieselbe Zahl Pi mal Daumen wie Türken in Deutschland. Also Türkei, 1,5 Millionen Personen hier in Deutschland, ehemaliges Jugoslawien, auch 1,5 Personen hier in Deutschland. So, mir ist langweilig, ich will Stress, ich will noch mehr Stress, als ich ihn sowieso schon habe, weil ich das ja alles hier so durchziehe. Ich packe die Albaner mit zu Jugoslawien rein und damit hat der Westbalkan die Türkei überholt. Dann haben wir auch die Rumänen im Ostbalkan, die werden ja auch sehr gerne hochgeschrieben, also so die Rumänen alleine sind Pi mal Daumen 910.000 Personen hier in Deutschland. So, fasse ich jetzt den Westbalkan zusammen, also Rumänien, Bulgarien, Griechenland und fortfolgende, dann komme ich wieder auf dieselbe Zahl wie Türken in Deutschland. Also, der komplette Balkan, zusammengefasst, Ost und West mit allem drum und dran, kommt auf mehr als doppelt so viele Personen hier in Deutschland als die Türkei. Und über allem im Hintergrund schweben die Polen und die Russen, die ich jetzt nicht zusammenfasse. Also hier ist ganz kleine Grenze. Meine Haut ist mir auch irgendwie ein bisschen lieb, wie dem auch sei. Das ist der gordische Knoten der Migrationswissenschaft. Das ist der Heilige Gral. Das ist hier in Deutschland verquickt und versippt und verschwagert bis zum geht nicht mehr. Wenn ich das jetzt einteilen müsste, würde ich sagen, also zuerst kommt Osteuropa, dann kommt Balkan und dann kommt der ganze Rest. Und hier haben sich verdammt viele Leute verspekuliert. Ich fasse das jetzt hier einfach mal in einem Satz zusammen. Also ich werde immer nach Türken und Kiffen gefragt. Das sind beides für mich Randerscheinungen in meinem Job. Das ist irgendwie so, das existiert, ja. Aber das ist für mich jetzt nicht wirklich von Gewicht. Und jetzt machen wir die Sache mal wirklich interessant, denn was habe ich denn auf dem Balkan oder in Indien auch auf der Liste hier mit über 250.000 Personen oder in Kasachstan? Na, Moslems. Das Land mit den meisten Moslems auf der Welt wäre übrigens Indonesien. So, und jetzt stellen wir mal die lockerflockige Frage, wie viele Bosnier, Kasachen, Indonesier, Inder brettern eigentlich mit dem Auto in Versammlungen hier in Deutschland? Gar keine. Auch hier hat man sich absolut verspekuliert, indem man sich nicht von der Hamas klar abgegrenzt hat und nicht von den Anschlägen in Magdeburg und München, denn ein nicht unwesentlicher Teil hier in Deutschland, sei es jetzt Indien, Kasachstan, Syrien, Irak, Türkei und so weiter und so fort, die sind da von zu Hause vor bestimmten Sachen geflohen. Und wenn die dann eine Aydan Özeguz oder eine Susi Schäbli oder eine Linke oder eine Grüne da irgendwie reden hören, dann haben die da ganz tolle Erinnerungen an zu Hause. Also ganz klar, wir bleiben jetzt mal bequemerweise bei den Türken, weil ich habe passenderweise einen Türken in der Nachbarschaft, der ist im Knast gelandet, weil er sich im Internet, in Facebook, damals, die Älteren werden sich erinnern, kritisch gegenüber Erdogan geäußert hat. Und dieses ganze Spielchen, was da die Leute spielen, das erinnert die Leute, die hierher gekommen sind, an die gute alte Zeit zu Hause. Das hatte dann ganz klar auch den Effekt, dass das linke Spektrum sich bestimmte Migrantengruppen vergrätzt hat und das in Richtung CDU und ja, auch AfD. Und ich habe entschieden, das war jetzt das perfekte Schlusswort zu dieser ganzen Sache. Ich bedanke mich an alle, die mitgemacht haben und die auch zugehört haben. Und wir machen dann bei den nächsten Episoden wieder was Entspanntes. Irgendwas mit Mythologie und irgendwie Geschichte, also irgendwie Thronfolge, Morde und dunkle Mythologie aus der slawischen Ecke in Deutschland. Folgt mir auch auf Instagram, TikTok, Threads, YouTube und dann hoffentlich bald auch auf Spotify. Und ich habe auch einen GoFundMe, den nutze ich dann, um mir Kaffee irgendwie zu finanzieren und nichts anderes. Wie dem auch sei, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.